Wir haben ein spannendes Thema. Dieses Jahr geht es um zunächst die ersten Predigtreihe. Eigentlich sind es schon 7 oder 8 im Textplan, um die Barmherzigkeit Gottes. Ist ja auch die Jahreslosung. Und für den heutigen Sonntag steht im Textplan ein Vers aus 2. Mose Kapitel 34. 2. Mose Kapitel 34, Vers 6. Nur ein Vers als Predigttext. Nächste Woche ist dann im Textplan, ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Dort sind dann der gleiche Vers nochmal als Predigttext und die Verse danach noch. Ja, da gehört auch einiges zusammen eigentlich, aber heute gibt es sozusagen die Überschrift über die nächsten paar Sonntage. Und da sagt Mose, und der Herr ging vor seinem Angesicht, also vor Moses Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Ich lese jetzt die Verse danach auch noch, weil die gehören eigentlich noch dazu. Der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter bei Heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Das sollte dann theoretisch nächstes Mal auf dem Plan stehen. Heute geht es erstmal Barmherzigkeit Gottes. Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Ich möchte euch etwas die Situation filtern, in der Mose da steht. Mose, ihr erinnert euch, er hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei. Die waren versklavt. Er hat sie herausgeführt und sie sind in der Wüste und Gott leitet sie in einer Wolke, nachts in einer Feuersäule. Ist Gott immer gegenwärtig? Ist Gott immer bei ihnen? Und dann am Berg Sinai ruft Gott den Mose auf den Berg und gibt ihm die 10 Gebote. Das dauert aber etwas länger, als ursprünglich die Israeliten erwartet haben. Das dauert 40 Tage und die Israeliten denken, Mose, der war sowieso schon 120, der ist gestorben. Ja, nein, ich muss mich korrigieren, er war über 80, aber ist auch ein stolzes Alter. Er ist gestorben, der kommt nicht mehr. Und dann haben sie dem Aaron den Auftrag gemacht, mach uns einen Gott, den wir sehen können. Und dann haben sie ein goldenes Kalb gegossen und sind um dieses herumgetanzt. Und Mose kommt dann zurück. Und dann gibt es natürlich erst noch die Ernüchterung. Mose, er hat von Gott diese Gebote bekommen, wie ein Leben gelingen kann. Und das Volk ist schon jetzt abgefallen von Gott. Tanzt um ein goldenes Kalb. Und Gott, er sagt zu Mose, das Volk vergessen wir, Volk Israel vergessen wir, ich mache mit dir ein neues Volk. Ich mache aus dir, Mose, ein neues Volk. Und das Volk Israel, das lassen wir den Bach runtergehen. Die sind so halsstarrig, dieser Begriff halsstarrig kommt da recht häufig vor. Halsstarrig ist mein Volk, halsstarrig, das sind Leute, die sich nicht beugen können, der Hals ist starr, ja. Also halsstarrig, die wollen ihren eigenen Kopf durchsetzen, in allem. Okay, und Mose, er könnte sich geehrt fühlen. Aber nein, er bittet für dieses Volk, er steht für dieses Volk ein. Er bittet für dieses Volk und fleht um Gnade für dieses Volk. Und Gott lässt sich rumkriegen. er lässt sich erweichen. Und dann ruft Gott noch einmal den Mose auf den Berg, er bekommt dann nochmal die Tafeln. Und als Mose da hinaufgeht auf den Berg, bittet er ihn: Mose, lass mich dein Angesicht sehen. Ich würde dich sehen, wie du bist. Gott, wer du bist. Und Gott sagt zu ihm: Du kannst mich nicht sehen, niemand kann mich sehen, kein Mensch kann mich sehen, mein Angesicht, meine Herrlichkeit. Er müsste sterben, wenn er das täte. Aber ich will an dir vorbeigehen. Und er stellt ihn, das ist so beschrieben, er stellt ihn in eine, ich weiß nicht, so eine Grotte, Höhle, irgendetwas, stellt er ihn hinein und er geht an Mose vorbei. Er lässt und zieht an ihm vorbei. Mose begegnet Gott. Und Mose, er kriegt keinen Angstausbruch. Er bekommt, wie wir uns vielleicht vorstellen können, ja, Gott, der Schöpfer des Universums, er zieht an ihm vorbei. Er erfüllt ihm auch den Wunsch, viele Wünsche, und er fällt aber in einen Lobpreis ein. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Also dieser Lobpreis, den er da hat, dieser Lobpreis kommt, den der Mose da anstimmt, der kommt aus der Begegnung mit Gott heraus. Und das ist mir ganz wichtig. Ich möchte euch diesen Gott heute etwas näher vorstellen. Gott, und da fangen wir am besten ganz vorne in der Bibel an, da steht, er schuf Himmel und Erde. Und wenn wir von den Schöpfungsgeschichten, ich weiß, die sind alle etwas belächelt, und doch ist es so, dass heute in der Naturwissenschaft das gar nicht mehr so belächelt wird. Ich möchte da auch ein paar Beispiele angehen. Man getraut sich fast gar nicht davon zu sprechen, dass Gott seine Finger im Spiel haben könnte. Und schon Max Planck, der Begründer der modernen Physik, jetzt merkt ihr, ich bin Lehrer Elektrotechnik und Physik ist mein Ding, gell? Aber der Begründer der modernen Physik, Anfang des 20., Ende des 19. Jahrhunderts, er hat gesagt, alles ist ein Fingerzeig auf Gott hin. Ein zweiter Naturwissenschaftler, Albert Einstein, die meisten von uns kennen ihn, und er hatte ein bewegtes Lebensbild, er war Jude, aber bei allem, was er auch entdeckt hat und wo er mitgearbeitet hat, hat er das zusammengefasst und hat gesagt, I want to know God's thoughts. Ich möchte Gottes Gedanken erfahren. Ich würde gern wissen, was sich Gott dabei gedacht hat. Bei all den Dingen, die ich hier entdecke. Also auch er rechnet mit einem Gott. Und Max Heisenberg, der Dritte in dieser Bunde, die neue Physik im Prinzip geschrieben hat, er hat die unscharfe Relation entdeckt, also die unscharfe Relation bestimmt so das Kleine, ganz Kleine im Atomkern, was passiert, warum hält er zusammen und so weiter. Da hat er einige Dinge entdeckt, und er sagt einen Spruch, und das gibt ein Stück weit seine Lebensgeschichte wieder: Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, weil ich ja meinen könnte, ja, ich habe es jetzt verstanden, ich brauche keinen Gott mehr. Aber er fährt fort, am Grund des Bechers wartet Gott. Sagt Werner Heisenberg, alles drei Nobelpreis-Leute, die mit dem Nobelpreis geehrt wurden, und dann noch Ein Vierter, der war, ist jetzt erst verstorben. Sie kennen ihn, den Mann im Rollstuhl, Stephen Hawking, ein Atheist. Aber er sagt auch, wir Menschen wollen doch alle wissen, woher wir kommen. Er konnte nicht damit leben und auch nicht damit zufrieden sein, das einfach als gegeben hinzunehmen. Und wir Menschen, wir haben ja einiges durchgemacht. Wir waren früher die Krone der Schöpfung. Und dann haben wir gemerkt, die Erde, die ist gar nicht das Zentrum, um das sich alles dreht, sondern die Erde ist eigentlich nur ein kleines Staubkorn und eine ziemlich große Sonne. 1 Million Mal größer ist die Sonne. Das war ernüchternd. Und dann kam der zweite Schlag. Man hat festgestellt, diese Sonne, die ist eigentlich gar nichts so Besonderes. Das ist nur eine Sonne von 100 Milliarden Sonnen in unserer Galaxie. 100 Milliarden, eine riesige Zahl. Wir können, wenn wir bis auf 100 Milliarden zählen wollten, 1, 2, 3, ja, wir würden einige tausend Jahre alt werden müssen, damit wir so weit kommen. Wir schaffen es nicht, alle durchzuzählen. Und dann, schon weit im 20. Jahrhundert, haben wir entdeckt, unsere Galaxie, die Milchstraße, auch das ist eigentlich nur ein kleiner Klecks. Ja. Eine Milchstraße von, man schätzt, man weiß es nicht so genau, aber man schätzt auch weiteren 100 Milliarden Milchstraßen, also Galaxien. Und wenn wir dieses große Universum bedenken, dann merken wir, wie klein wir sind. Das war die erste Kränkung des Menschen. Dann kam die zweite Kränkung des Menschen, die Sonderstellung der Menschen unter den Lebewesen war plötzlich fraglich. Viele haben gesagt, wir sind ja doch nur ein besseres Tier oder besser, das wissen wir nicht. Und dann, da sind wir jetzt schon bei Freud angekommen, merken wir, wir sind nicht mal Herr im eigenen Haus, in unserer Psyche, das Unterbewusstsein. Wir kontrollieren uns eigentlich gar nicht. Und dann gibt es noch weitere Kränkungen, die Evolutionstheorie, die künstliche Intelligenz, Robotertechnik, wo wir merken, die Menschen können ersetzt werden. Jetzt waren wir im 20. Jahrhundert und doch dreht sich plötzlich Mitte des 20. Jahrhunderts das ganze Bild um. Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er hat für die Entdeckung von sogenannten Naturkonstanten, von so einer Abstimmung, hat er entdeckt, wie genau die abgestimmt ist, damit die Welt überhaupt irgendwie bestehen kann, damit Materie bestehen kann. Und er hat gesagt, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Nichts hat meinen Atheismus so sehr erschüttert wie diese Entdeckung, für die er später dann den Nobelpreis bekommen hat. Weil er gemerkt hat, gespürt hat, das ist so fein abgestimmt, dass das überhaupt, diese Räder hier überhaupt funktionieren, so fein abgestimmt, dass das zufällig passiert. Es gibt keinen Grund dafür, dass die so sind. Es ist halt so und deshalb ist Leben möglich. Einstein, er Professor Schimmel, den möchte ich auch noch kurz erwähnen, er sagt in einem Vortrag, nicht wir müssen Gott finden, Gott findet uns. Nicht wir müssen in Gottes große Welt kommen, sondern Gott selber kommt in unsere kleine Welt. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Anbetracht der Größe des Universums wäre es vermessen, wenn wir Menschen sagen, wir könnten Gott erklären. Wenn da nicht jemand ist, der von Gottes Seite kommt und sagt, wie Gott ist. Und deshalb gibt es auch nur einen Weg, dass wir Gott erkennen können. Und das ist in dem, wie er sich uns offenbart. Nicht wie wir uns Gedanken machen. Und das unterscheidet uns auch von vielen Religionen. Wir sagen, Gott wird Mensch. Er kommt zu uns und zeigt sich uns, zeigt uns, wie er ist. Einstein hat in seinem Leben ganz unterschiedliche Gottesbilder und Gedanken zu Gott. Er hat zeitlebens die Bibel gelesen, wird von ihm gesagt, und von ihm kommt dieser Satz: Ich bin Jude, aber das überstrahlende Bild des Nazareners, also da spricht er von Jesus, hat einen Eindruck auf mich gemacht. Und er fährt fort: Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt, sagt Albert Einstein. Stephen Hawking, auch wieder der Mann im Rollstuhl, er schreibt in seinem Buch The Grand Design, und er war kein Christ, er war erklärter Atheist, er sagt, schreibt dort: Es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben soll, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Das sagt der Mann, der als Atheist begonnen hat und dann doch solche Fragen stellt. Ihr merkt, wir machen einen Ausflug ganz an den Anfang. Dieser Gott, der Zeit und Raum geschaffen hat, ist es nicht Anmaßung, so einem Gott zu begegnen? Ist es nicht anmaßend, wenn wir behaupten, wir können Gott begegnen? Und das erklärt auch ein bisschen, warum Mose so erstaunt war, dass Gott ihm diesen Wunsch erfüllt hat und in so einen Jubel ausbricht: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Da ist einer, der hat alles in Händen und er begegnet mir ganz persönlich. Wir haben jetzt etwas einen Ausblick gemacht nach hinten. Ich möchte auch gleich zu dieser Person kommen, um die es dann auch geht, um Jesus. In ihr, so sagt Einstein, hat sich Gott vor uns hingestellt. Nein, Professor Schimmel sagt es. Entschuldigung, jetzt bringe ich die schon durcheinander. Professor Schimmel: Barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, sagt Mose. Und jetzt nehmen wir diese Beispiele und schauen sie uns am Leben Jesu an. Wie begegnet er den Menschen um sich herum? Barmherzigkeit. Er erzählt nicht nur die Geschichte vom barmherzigen Samariter, sondern er lebt es auch praktisch und hilft, zum Beispiel in dieser Hochzeit zu Kana. Er hätte sagen können: Was geht mich das an, dass der Wein aus ist? Zumal Wein, ja. Wir würden sagen: Leute, das ist sowieso, jetzt ist Schluss. Okay. Nein. Barmherzig und gnädig. Wie er mit Nikodemus umgeht. Nikodemus, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, einer der Oberen. Und er hat Fragen. Und er kommt zu Jesus bei Nacht, so ganz heimlich. Und Jesus sagt nicht: Warum kommst du nicht bei Tag? Willst dich nicht zu mir stellen? Willst nicht mit mir gesehen werden? Nein, er geht auf die Fragen des Nikodemus ein und er nimmt diese Fragen ernst. Er nimmt ihn wahr, er begegnet ihm. Und Nikodemus war später einer von denen, die das Grab, die diese Salben gebracht haben, und als man Jesus beerdigt hat und dabei war und ihn in dieses Grab gebracht hat. So wird es im Johannesevangelium beschrieben. Oder diese Frau, die man vor Jesus zerrt, in den Dreck wirft. Sie war beim Ehebruch ertappt. Gut, da gehört normalerweise auch ein Mann dazu. Beide hätten gesteinigt werden müssen, ja nicht nur die Frau. Aber die hat man vor ihn gezogen. Wie begegnet er dieser Frau? Barmherzig und gnädig. Er beugt sich vor sie in den Dreck, in den Sand und schreibt in den Sand. Und die anderen haben schon die Steine aufgehoben, um sie zu steinigen. Und er rettet sie mit diesem Spruch, wenn keiner von jemand, der ohne Sünde ist, warf den ersten Stein. Ja, er hat die Menschen daran erinnert, dass jeder von uns seine Themen hat und seine Sünden hat. Er begegnet ihr, wie er den vielen Kranken begegnet ist, den Aussätzigen, die von der Gesellschaft Verstoßenen, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Ich möchte heute Sie euch etwas in Staunen bringen, staunen über diesen großen Gott. Es gab Zeiten, wenn ich da von Gott gehört habe, habe ich gedacht, das ist der Große, irgendwas im Hintergrund und ich brauche Jesus, damit er mich leben lässt. Nein, so ist Gott nicht, sondern in Jesus sehen wir Gott. Und deshalb möchte ich euch dazu anstiften, ja, dass wir auf Jesus schauen, in die Bibel schauen, wie ist Gott? Und wir können das von den ersten Seiten auch durch das ganze Alte Testament hindurch machen, nur dazu haben wir heute nicht die Zeit. Und dann im Neuen Testament, wenn wir auf Jesus schauen. Dieser große Gott, dem nichts unmöglich ist, er wird ganz klein. Wir kommen von Weihnachten her. Und er zeigt sich uns Menschen barmherzig und gnädig und geduldig. Diese Geduld zeigt sich ja auch, ja, oh ihr Kleingläubigen, was er seinen Jüngern immer wieder sagen muss. Aber es geht noch weiter. In Jesaja schon ist es geschrieben, Jesaja durfte schon einen Blick darauf erhaschen, dass Jesus für uns ans Kreuz geht. Wir, die wir seine Feinde sind, die wir eigentlich vom Innersten, von unserem Kern her nicht gut sind, in dem Punkt stimmt der Humanismus halt einfach nicht. Ja, wir sind nicht irgendwie ein guter Kern in uns. Nein, wir, die wir seine Feinde sind, für uns übernimmt er die Verantwortung am Kreuz. Und wenn wir in den Römerbrief gucken, dann sehen wir, was für eine Tragweite das hat, dass er die Verantwortung für uns übernimmt. Er übernimmt die Verantwortung für alles, was wir verbrochen haben, für jede Falschaussage, die wir getätigt haben, für jedes schlechte Wort und für jeden schlechten Gedanken, den wir über andere getätigt haben, übernimmt er die Verantwortung. Er trägt unsere Schuld, das bedeutet es. Habt ihr euch schon mal überlegt, was es bedeutet, dieser Satz? Allen, die Gott lieben müssen, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen? Wie tief dieser Satz eingreift, diese Verantwortung Jesu in unser Leben eingreift. Alles, was wir verbrochen haben, muss uns zum Besten dienen. Jesus, er kriegt es irgendwie wieder hin. Glauben wir das? Glauben wir, dass er all unsere Schuld trägt? Für alles, was wir verbrochen haben, sagt, leg's mir hin, ich übernehme die Verantwortung. Du hast nichts mehr damit zu tun. Ich regel das. Es kann sehr wohl sein, dass er uns einspannt. Dass er sagt, du, ich habe das zwar, ich übernehme die Verantwortung, aber es wäre klasse, wenn ich dich da einspannen könnte. Du könntest vielleicht zu jemand hingehen und dich entschuldigen. Das würde helfen. Aber er übernimmt die Verantwortung. Nicht wir können etwas wieder gut machen. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Ich glaube manchmal, wir ahnen gar nicht, wie tief das greift. Dieses Wirken Jesu und sein Tod am Kreuz. Was für eine riesige Tragweite das hat. Es geht nämlich noch weiter. Jesus, Er war eins mit dem Vater, immer eins. Es gab keinen Moment, wo diese zwei nicht zusammen waren, diese drei mit dem Heiligen Geist. Keinen, bis auf diesen einen Moment am Kreuz, wo Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also unsere Sünde ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, das man halt mal so schön beiseite räumt. Nein, das geht furchtbar tief. Und doch übernimmt Jesus, Gott in Menschgestalt, übernimmt die Verantwortung für das, was wir verbrochen haben. Und das bedeutet es, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, bitte vergib mir meine Schuld. Bin ja aus dem Konzept. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt muss ich es doch ein Mäppchen holen. Also ich wollte mit euch einfach nochmal klar machen, dass wir uns auch immer wieder bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir vom Gottesdienst sprechen. Gott dient uns. Er ist hier, er möchte uns heil machen, und zwar ganz heil machen. Er möchte uns dienen, nicht wir dienen ihm. Also dieses Wort Gottesdienst habe ich eine Zeit lang, als ich noch etwas kürzer war und auch dünner, habe ich eine Zeit lang gedacht, ja, wir müssen Gott dienen irgendwie. Mit dem Singen tun wir Gott einen Gefallen, mit dem Beten tun wir Gott einen Gefallen. Nein. Darum geht es nicht. Wir können Gott nicht glücklich machen. Er ist glücklich. Nein, es geht darum, dass er uns heil machen möchte, uns anrühren möchte, uns ja, vergibt, uns wieder ganz macht. Und da möchte ich in den... und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt natürlich. Gott macht das, nicht wir. Wir können absolut nichts dazu beitragen. Die ganzen guten Werke, die wir tun, dass wir vielleicht barmherzig werden, geduldig werden, gütig werden, das ist etwas, was Gott in unser Leben hineinlegen möchte. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Und Paulus, er beschreibt es im Galaterbrief ja auch an der Stelle mit der Frucht des Geistes. Ja, das ist eine Frucht des Geistes, nicht unsere Frucht. Nein, er bewirkt es in uns, der Geist Gottes bewirkt in uns die Freude, wahre Freude. Freude, auch wenn es vielleicht gerade im Leid ist, wie es in dem Lied heißt, Freude auch im Leide. Ja. Gott, er kann unser natürlich nicht ein ständiges Grinsen, wenn wir von Freude sprechen. Ja, da geht es nicht darum, dass wir irgendwie dauernd grinsen, sondern dass wir einen Holzpflock haben, an dem wir unser Leben festmachen können. Und wir wissen, dieser Pflock hält. Ja? Eine Gelassenheit. Und dann kommt auch dieser Friede, von dem die Frucht des Geistes beschreibt. Und die Freude, Friede, Geduld. Ja, ihr merkt, das sind die Eigenschaften Gottes, die er in uns hineinlegen möchte. Freundlichkeit. Und da passt es einfach nicht dazu, wenn wir diese schlechten Gedanken, die wir über andere Menschen haben, hegen und pflegen. Das können wir so. Es gibt so diese Menschen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch nicht, aber es gibt diese Menschen, wenn ich die sehe, dann kommt schon bei mir so ein bisschen das Misstrauen. Ja? Und dann sagt er ein Wort, dann kommt schon der Ärger und irgendwann habe ich schon meinen Kamm. Ja? Vielleicht wisst ihr das, da geht der Blutdruck hoch, die Person muss nur in den Raum kommen. Das kann man eigentlich nicht kultivieren während dieser Zeit. Manchmal denkt man sich ja auch noch im Recht. Wähnt man sich auch noch im Recht? Nein, Gott möchte uns verändern, dass wir barmherzig sein können, gütig, freundlich, geduldig, zurückhaltend. Paulus, er schreibt in Römer Kapitel 12, aufschreiben. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gott kann unser Leben nur heil machen, wenn er es hat. Es ist wie wenn ich eine kaputte Uhr zum Uhrmacher bringe. Ich muss diese Uhr dem Uhrmacher in die Hand drücken, damit er diese Uhr heil machen kann, damit er sie wieder machen kann, dass sie funktioniert. Gottesdienst, Gott dient uns, aber er braucht uns, er möchte uns heil machen, aber wir müssen ihn an uns ranlassen. Meine Frau hat letzten Herbst ihr Sprunggelenk gebrochen. Hätte sie gesagt, alles im Krankenhaus, nein, ihr dürft mich nicht operieren, na, das Gelenk wäre immer noch kaputt. Okay, also wir müssen Gott ranlassen. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt immer den untersten Weg gehen sollten und weiß ich was. Das erwartet Gott nicht. Nein, wir sollen unser Leben ihm anvertrauen. Und er kann was daraus machen, wovon wir nur staunen. Er möchte in unser Leben das seine Eigenschaften hineinlegen. Deshalb heißt es auch im Römerbrief, ich bin mir nicht sicher, Hebräerbrief, also ich finde es nicht mehr die Stelle, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, im Hebräerbrief heißt es auch, wir sollen Christus ähnlich werden, ihm gleich werden. Nicht in dem, dass jeder ans Kreuz gehen muss. Vielleicht müssen wir auch leiden, das mag alles sein. Nein, in den Eigenschaften gleich werden. Wir sollen Gott gleich werden. Und nicht wir können das, ganz wichtig. Wir können weder unsere Schuld irgendwie auch nur wieder gut machen. Das geht nicht. Wenn ich jemand verrissen habe mit Worten, das können wir. Also mir passiert es. Ist das schon passiert, sagen wir so, und ich hoffe nicht, dass es, ja, wir verreisen Menschen, ich kann die Worte nicht wieder einsammeln. Gerade unsere Zunge, das ist so ein Ding. Ja. Aber eben auch, ja, wir betrügen vielleicht Menschen, wir nehmen uns zu wichtig an manchen Punkten und dabei geht es doch gar nicht um uns. Gott, er möchte uns barmherzig, gnädig, gütig, geduldig machen. So machen, wie er ist. Und jetzt habe ich noch eine Sache und deshalb möchte ich euch auffordern, so oft wie möglich, also ich mache es auch viel zu wenig, danach zu schauen, wie Gott ist, Gottes Nähe zu suchen. Mose, er durfte eine Bitte an Gott richten und er hat gesagt, ich hätte gerne, dass du mir deine Herrlichkeit zeigst. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. Wenn ich da in mein Leben gucke, denke ich manchmal, oh Backe. Ja, also da ist nicht so diese Liebe. Oder ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alle ganz anders drauf, aber er lebt von dieser Liebe zu Gott. Er möchte in dieser Gegenwart sein. Und deshalb, also nicht als Zwang, bitte. Ihr könnt damit Gott nichts verdienen, ihr könnt vor Gott nichts verdienen. Aber er möchte euch reich machen. Und das macht er euch, wenn wir seine Gegenwart suchen. Im Gebet, in der Schrift, hier im Gottesdienst, wo er an uns dienen kann. Und dann kommen wir vielleicht auch dazu, dass wir wie Mose begeistert ausrufen können und übrigens Paulus an manchen Stellen auch in den Briefen, wenn ihr die Briefe mal aufmerksam durchlässt, dann stellt ihr fest, immer wieder kommt so ein Ausbruch, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder die Größe wo er die Gnade Gottes einfach, es bricht aus ihm heraus. Ganz begeistert ist er von Gott. Und das möchte Gott, das kommt in unser Leben rein. Dann können wir wie dieser Mose auch sagen, barmherzig, geduldig und gnädig und von großer Güte. So, der Vers geht ja noch weiter, dazu eigentlich nächste Woche. Ich möchte auch nichts so groß vorgreifen. Der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Dem Mose, obwohl er ja der Vertreter des Gesetzes ist, war ihm schon klar, es braucht die Vergebung, es braucht die Gnade. Ohne die stehen wir ganz schön blöd da. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Das überlasse ich eigentlich gerne dann dem nächsten Prediger. Ich möchte nur darauf hinweisen, die Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Es hat Jesus alles gekostet. Alles. Er hat die Hand für uns ins Feuer gelegt und er hat die Hand ganz fürchterlich verbrannt. Es hat ihn das Leben gekostet. Also man sagt ja so gern, man legt für jemand die Hand ins Feuer. Ja, er hat sie für uns ins Feuer gelegt und er hat sie verbrannt. Ja, wir sind eben nicht die guten Menschen, wie uns manche weismachen wollen in der Philosophie. Nein, es braucht Jesus, der unser Leben verändert. Aber er möchte uns verändern. Er möchte uns dienen. Dazu möchte ich euch auffordern, ermuntern und können wir nur dankbar sein. Amen.